Geh doch heute mal hier bei VW Scherer rein und sag, Grüezi, ich hätte gern Tiguan in Barbie Pink und ach, gibt's noch dieses Blümchen-Vinyldach? Und dann hätte ich gern einen Schalthebel, der aussieht wie so ein Pistolengriff. Und ja, das Ganze so mit 400 PS. Und ich bezahle dafür 7 Monatsgehälter. Und dann kommen wir hier doch klar, oder? Dann rufen die dir einfach einen Krankenwagen, ja?
Ja, das stimmt. Das hier ist Crash GT, der Autopunk-Podcast mit Norman Gocke
und Helge Thomsen.
Garantiert ohne Luftfilter, ohne Drehzahlbegrenzer und ohne Spurhalteassistent. Ja, Norm, es hat ein bisschen gedauert, liebe Leute, aber jetzt sind wir wieder dabei. Und zwar senden wir aus unserer neuen Bar bei mir zu Hause anlässlich des alljährlichen Mopar Barbecue Events. Da kommen immer ein paar Leute vorbei mit ihren Autos und dann reden wir Benzin. Und wir haben uns jetzt zurückgezogen ins Herrenzimmer.
In deinen Bauwagen.
In meinen Bauwagen mit der Bar drin, die Oktanbar, genau. Die alte Spelunke. Und deswegen reden wir heute über Mopar.
Und du bist Peter Rostig mit deinem Bauwagen.
Ja, genau.
Genau, bei Mopar ist ja eigentlich ganz spannend. Sie waren immer von den Big Three, GM, Ford und Chrysler Corporation, die erfolglosesten, ja. Aber dafür gleichzeitig auch die wildesten und die ersten. Und das macht ja so eine ganz eigene Faszination aus.
Aber so wild waren sie zu Anfang, glaube ich, gar nicht. Das war eigentlich eine sehr biedere Marke. Wir müssen mal kurz erklären, Mopar ist eigentlich nur eine Abkürzung für Motor Parts, also die Motorsport- und Ersatzteilabteilung von der Chrysler Corporation. Was gehört nochmal alles zu Chrysler? Chrysler selbst?
Gehörte, ne?
Gehörte.
Meistens
gehörte.
Gibt ja nicht mehr. Also Chrysler, Dodge, damals. Plymouth, Imperial, DeSoto.
Das war schon, ne? Ja, reicht aber auch.
Das ist ja wohl genug.
Das ist ja wohl genug. Alles unter einem Dach von Walter P. Chrysler. Eigentlich ein Deutscher, oder?
Wurzeln, ne?
Oder die Wurzeln, ja.
Lange vor seiner Geburt sind seine Eltern aus dem Rheinhessischen, ergo Umland von Mainz, in die USA ausgewandert. Und der Walter P. war erst in der Autoindustrie angestellt und hat sich dann gedacht, das kann man doch alles besser machen.
Hat er hingekriegt. Aber es war ein langer Weg.
Es war ein langer Weg und spannend ist ja bei der Marke, am Anfang ganz bodenständige Fahrzeuge gebaut, dann sehr schöne Autos Ende der 50er, da ist man ja von den biederen Trunen mit dem Forward-Look ins Traumwagendesign abgebogen ab, 57, dann Anfang der 60er, Chefdesigner Virgil Exner ist dann ja irgendwie ein bisschen durchgedreht, dann wurden die Autos ja sehr krude.
Da haben sie ihn so ein bisschen rauskomplimentiert, ne? Aus der Designabteilung.
Genau, er hat ja mit dem, viele sagen ja, der 1962er Dodge Dart. Wer ihn nicht vor Augen hat, möge genau jetzt bitte googeln. 1962er Dodge Dart. Ja,
ein Designmeister.
Ich finde das Auto großartig, aber viele sagen natürlich, es ist das hässlichste US-Auto der 60er.
Das Ding ist, du musst dir so ein Auto echt schön trinken. Ne? Also wenn jemand anfängt, sich für US-Cars zu interessieren, dann kommt ja meistens immer Ford Mustang. Zum Glück kommt danach direkt Dodge Charger. Aber irgendwann findet man auch diese schrägen Vögel gut, oder?
Das ist halt der nächste Schritt. Du begeisterst dich erst für die schönen Mopars wie Dodge Charger, Superbee, Challenger, Plymouth Roadrunner. Und wie immer, ne? Du musst die Dosis erhöhen und dann landest du irgendwann bei dem Halluzinogen, was auch echt gefährlich ist. Ich habe tatsächlich mal vor fast 10 Jahren mich mit einem Mopar-Designer unterhalten, der schon in den 60ern da gearbeitet hat. Ich glaube seit 1961. Mhm. Und der sagte zu mir, als ich ihn auch angesprochen hatte auf den 62er Dodge Dart, so, Jungs, was war denn da los? Sagte er, ja, too much Jazz.
Jazz, nicht Stress. Ja.
Genau, aber letzten Endes, ich glaube, wer heute Mopar sagt oder hört, der denkt ja in erster Linie, ich würde tatsächlich so weit gehen und sagen, an die Autos, allen voran von Dodge und Plymouth ab Baujahr 68.
Genau, das war das zündende Jahr, wofür die Autos eigentlich oder die Marke eigentlich berühmt wurde.
Oder heute so vergöttert wird. Ich glaube, wenn man diesen Coke-Bottle-Schwung nicht ins Blech massiert hätte ab 68, würde man heute so viel von Mopar sprechen wie vielleicht von AMC. Mhm. Das war der Befreiungsschlag. Die Kernmarke Chrysler rückte dann ja 1969 nach mit dem Fuselage-Design. Mhm. Flugzeugrümpfe, hast du ja auch zwei hier im Hof stehen.
Ja.
Und da wurde ja eigentlich der Mythos Mopar in einem ganz kleinen Zeitrahmen geprägt. Das war ja im Prinzip.
Das waren nur 4 Jahre eigentlich, ne? 68
ich
bis
würde
71,
eigentlich,
72.
Ja, aber zum Beispiel, ich würde durchaus sagen, Dodge Charger und Plymouth Roadrunner, so bis 74 gehören da auch noch zu. Ja, auch wenn die natürlich nicht mehr viel Leistung hatten, aber die sahen ja immer noch halluzinogen aus.
Ja, die sahen so aus, nur da kam natürlich dann irgendwann die Emission Control Geschichten und dann wurde die Verdichtung runtergenommen.
Also ja, aber das weißt du ja als Kind nicht.
Nee, das weißt du nicht. Also die Formen sind da, ne? Aber man kann ja auch mal drüber reden, dass eigentlich so die Performance Hochzeit eigentlich bis
71.
Bis 71
war. Aber das Ding ist ja, als Kind näherst du dich ja Autos in erster Linie übers Design, weil du ja nicht sagen kannst,
was. Mach ich jetzt auch wieder.
Ja, du. Hirn aus. Augen auf.
Ja. Okay, genau. Wie fing das denn mit dir an? Wann bist du das erste Mal auf diese Marke, ich nenne sie jetzt echt mal Mopa, aber auf die Marke Chrysler eigentlich so
ohne zu wissen, was aufmerksam geworden? Was das ist, da muss ich so 4 Jahre alt gewesen sein. Die Älteren oder vielleicht auch die Jüngeren unter uns werden sich erinnern. Es gab damals doch oftmals in Trinkhallen so No-Name-China-Spielzeugautos. Mhm. Die waren immer in so einem großen Plastikding so drin. Und dann haben die immer so 99 Pfennig pro Stück gekostet. Und da habe ich dann mal irgendwann als 4-Jährigen rausgefischt, ohne das, was auf der Bodenplatte stand, einen Sublime-grünen 1969er Dodge Charger.
Das weißt du jetzt, dass das ein Sublime-69er Dodge
Charger war. Damals wusste ich nichts davon. Da stand ja auch unten nichts drauf. Mhm. Ich war mir auch gar nicht als Kind so sicher, ob es das Auto wirklich gibt oder ob das ein Fantasieprodukt ist. Aber die Form hat damals schon mit mir gesprochen. Mhm. Und zu allem dummen Überfluss stand auch noch auf dem Dach ganz dumm drauf Jeans, wo irgendjemand in diesem chinesischen Spielzeugautowerk, sie dachte, da muss noch irgendwas Fetziges für die jungen Leute auf dem Dach stehen, dann Jeans drauf gedruckt. Aber da habe ich schon irgendwie so als kleiner Mensch gespürt, das sieht irgendwie anders aus. Aus heutiger Sicht, vergleichen wir das mal mit einem 64er Mustang oder mit einer Chevelle von 68, waren irgendwie auch die Formen fließender.
Hör mal, hört ihr das?
Kampfbomber.
Ja. Was ist das?
Ist er jetzt rückwärts bei dir auf den Hof gekommen?
Ja. Was ist das für ein Auto? Wir haben noch gerade über so ein Design geredet.
Das ist ein 62er Plymouth.
Savoy.
Oder Fury, kann ich an den Zierleisten jetzt so nicht erkennen. Auf jeden Fall das Gegenstück zum 62er Dodge Dart.
Großartig. Da reden wir nachher nochmal drüber. Okay, wo waren wir stehen geblieben?
Als Kind
mit einem 69er.
Und dann hatte ich nochmal so ein Wiedersehen mit dem Auto. Ein paar Jahre später durfte ich dann ja mehr TV gucken. Vorspann Cold Seavers, The Unknown Stuntman. Und die haben ja damals einfach sich ganz dreist an dem Film Dirty Mary, Crazy Larry für den Vorspann bedient. Mhm. Und da knallt doch wieder so ein, ich glaube, der ist auch Sublime Green. Gelb ist der nicht, so ein gelb-grün.
Nee, der ist so ganz hellgrün und der knallt in diesen
genau, Zug rein. Genau, 69er Charger und der scheppert voll an dem Bahnübergang in den Güterzug rein und geht in Flammen auf.
Mhm. Und ich wusste übrigens nie, aus welchem Film das war. In diesem Vorspann von Cold Seavers.
Das wusste ich mit 6, 7 auch nicht, damals in den 80ern.
Nee, das wusste ich.
Aber da dachte ich mir, das weiß ich noch ganz genau. Da saß ich vorm Fernseher, da ist das Ding ja schon wieder. Dann gibt's ihn ja also tatsächlich. Und da ging das schon los, weil man irgendwie gespürt hat, diese Autos sind irgendwie anders. Mhm. Und das ist das, was mich bis heute an Mopars fasziniert. Diese noch mutigeren Formen, immer noch eine Schippe von allem zu viel. Und auch so die Proportionen, zum Beispiel in der Seitenlinie, sind eigentlich gerade in diesen herausragenden Jahren 68 bis 70 immer perfekt.
Also für mich fing es ja auch tatsächlich ganz früh an. Und zwar gab es von Matchbox, Superfast-Serie, gab es Autos, die haben dann damals in so DIN A6 kleinen Prospekten gesehen. Ich wusste nicht, was es für Autos sind. Auf jeden Fall hatten die riesige Räder hinten hochgebockt und brutal große Motoren, die aus der Haube rausguckten. Die waren höher als das Dach.
Den hatte ich in weiß mit so blauem Seitenprint.
Ja, und zwar ist das der Cosmic Blues. Die haben alle Namen. Mhm. Und ich habe irgendwann angefangen, diese Dinger zu sammeln, so auf Flohmärkten.
Da oben ist er doch.
Genau, Cosmic Blues gibt es in weiß mit blauer Schrift, dann gibt es in blau mit weißer Schrift. Am bekanntesten ist der Big Banger, das ist ein roter. Ich wusste nicht, was für ein Auto. Und irgendwann, klar, guckst halt drauf, Charger, okay. Dann kam irgendwann mal so ein bisschen die Info, es gab ja kein Internet, so, was ist denn ein Charger überhaupt? Ah, das ist ein Auto. So, und jetzt habe ich irgendwie 15 von diesen Dingern und finde das immer noch geil, dass diese Motoren so rauskommen. Das war meine erste Erkenntnis, okay, das ist ein 68er Dodge Charger, den die da als Basis genommen haben. Ein Modell hat einen Rotraner Vogel, das passt natürlich nicht so ganz, sieht aber auch geil aus. Das war bei mir in der Kindheit.
Und bei mir war es dann so, 1998 mit 16 habe ich dann Internet bekommen. Meine Eltern haben mir dann so ein 56K-Modem gekauft mit der Begründung, das ist ja gut für die Schule, da kann der Junge lernen. Mhm. Da hat man ja noch Minuten getaktet mit dem Telefonanbieter abrechnen müssen, wenn man online war. Also ergo Internet war ein sehr teures Vergnügen. Und was habe ich gemacht? Ich habe natürlich Mopa-Bilder gegoogelt. Oder googeln gab es ja noch nicht. Was war das? Yahoo oder Alta Vista war auch noch eine Suchmaschine. Ja. Und da weiß ich noch, 1998 habe ich eine halbe Stunde lang ein 1 Megabyte großes Foto von einem 1970er Dodge Challenger runtergeladen. Aus heutiger Sicht war das Foto gar nicht gut. Das war einfach so in einem Suburb Garagentor auf, vorgefahren, Foto gemacht. So mit Fahrrädern im Hintergrund und irgendeinem Vorgarten. Mhm. Und das Ding habe ich dann auf eine 1,44 Megabyte Diskette gezogen, bin damit in so einen Copyshop gerannt und habe mir das auf so ein T-Shirt drucken lassen. Ja, so.
Crazy.
Und das waren ja einfach spannende Anfänge. Und dann natürlich noch, weil ich ja Essener bin, fuhr mir ab und an, während ich mit meinem BMX unterwegs war, immer Carsten Wojcinek, so Deutschlands verrücktester und auch wahrscheinlich historisch engagiertester Mopar-Sammler immer mal wieder über den Weg mit irgendwelchen Erstlack-Mopars.
Ja, und der fährt die Autos auch alle.
Genau, und da wurde mir so klar, guck mal, da gibt's auch was in Deutschland. Und dann, ja, dann ne, gerade so diese, so Internet war ja damals so, da ist einem ja so irgendwie wie viel Schuppen von den Augen gefallen, was so um einen herum los ist. Und dann habe ich auch mitbekommen, es gibt ein Mopar-Meeting, damals noch in Datteln. Mhm. Und da ist man dann irgendwie hingepilgert.
Übrigens, der Wagen, der hier eben raufrollte, bei uns auf den Hof, der 63er, da sitzt Olli Zinn am Steuer.
Das ist gerade ausgestiegen.
Gerade ausgestiegen. Das ist ja der Besitzer des Mopar-Shops. Vielleicht kriegen wir ihn nachher nochmal ans Mikro, weil wenn einer in Deutschland über die Szene Bescheid weiß und die Probleme mit den Autos, dann natürlich er. Aber sag mal, man hätte doch damals auch einfach sagen können, eine Chevy Chevelle, ein Mustang Fastback, Cobra Jet Motoren, da gab's, oder ein Pontiac GTO, das waren doch auch alles geile Autos, die irgendwann auch in dieses neue Genre Muscle Cars fielen. Ursprünglich ist ja eigentlich der GTO das erste Muscle Car als Sonderversion vom Tempest 1964 rausgekommen. Aber irgendwie hat das bis heute...
Streng genommen ist das erste Muscle Car ja sogar ein Mopar. 62er Dodge Dart. Gab es ja auch mit einem 413er Big Block mit über 400 HP.
Max Wedge.
Ja, genannt. Und das Ding ist ja im Prinzip auch eine Mittelklasse-Karosserie. Und den gab es ja schon, wenn auch in einer viel kleineren Auflage, ab 1962. Aber dennoch wird der GTO, weil er aggressiver als ein Muscle Car vermarktet wurde,
genau, damals der wurde man so, noch
Supercars.
Der wurde so vermarktet und der andere nicht.
Aber für mich, dieses Mopar-Ding ist ja nochmal über die Autos hinaus. Also wie gesagt, erstmal sind die vom Design immer ein bisschen mutiger und verrückter gewesen. Mhm. Möchte ich jetzt mal GM ausklammern. Gerade so der 1959er Jahrgang bei General Motors mit Batwing, Impala und so. Das hätte ja eigentlich vom Mopar kommen können. Das war ja genauso irre. Aber so in der Muscle Car Ära haben die ja immer so eine Schippe draufgelegt. Und dann zieht sich das ja noch sofort. Diese psychedelischen Werbungen, die es da gab, diese gezeichneten, ja, wo die Schriften und die Fahrzeuge so, also würde ja kein anderer Autohersteller machen.
Ja, oder hier, guck mal, wir haben hier ein Poster, Car of the Year.
Genau.
Da ist ja rot drin, ne? Der richtig,
der verläuft.
Die Karosserie verwindet und die Auspuffrohre brüllen da unten raus.
Das wird auch kein anderer Hersteller machen.
Nein, überhaupt nicht.
Die Designer geben sich so viel Mühe, die perfekte Linie zu finden. Und dann kommt drogensüchtige Werber. Das war ja eine Werbeagentur, die gibt's heute noch aus New York. Die haben die Kampagne gezeigt. Aber sag mal,
hast du nicht diesen Artikel geschrieben in der American Classics über das Design dieser Mopar-Ära?
Muss vor 8 Jahren gewesen sein, ja.
Und hast du mit dem Designer telefoniert? Oder gesprochen oder gemailt?
Nee,
oder?
Also ich neige ja immer, mich für Wahnsinn zu begeistern. Mein absoluter Favorit bei allen Mopars ist ja der 1970er Dodge Coronet / Super B, der mit dieser Brillenfront. Mhm. Und wo viele sagen, ich drehe mich um und gehe, das kann ich mir nicht angucken. Ich liebe das Auto.
Wir haben übrigens, auch wenn ihr es nicht sehen könnt, hier bei unserem kleinen Barbecue ein 70er Dodge Super B, 383 Kubik-Inch, über Motor müssen wir auch noch reden, in Go Mango.
Genau, und das Auto hat mich immer fasziniert.
Also orange.
Und es geisterte immer nur im Zusammenhang mit diesem Auto der Name Diran Jazegian als Designer durchs Netz. Keine weiteren Infos. Und dann habe ich mir irgendwann mal, Jahre nachdem ich den Namen aufgeschnappt hatte, irgendeines Abends nach einer Flasche Jack Daniels gedacht, was ist das eigentlich? Und habe ihn gegoogelt, da war nicht viel zu finden. Mittlerweile findest du viel über ihn im Internet, damals war das noch nicht so. Und dann habe ich nur den Nachnamen gegoogelt und habe, ich glaube, an einer Universität in Pennsylvania oder so, eine Professorin Jazegian gefunden. Die war damals so in ihren 50ern. Mhm. Mit einer E-Mail-Adresse. Und dann habe ich da eine E-Mail geschrieben, habe mich direkt vorab entschuldigt, dass das mein Anliegen eigentlich vielleicht auch ein bisschen komisch sein könnte. Aber es gab auch mal einen Mopa-Designer namens Diran Jazegian und ob sie in irgendeiner Verbindung zu ihm stehen würde. Mhm. Und dann schrieb mir diese Professorin einen Tag später zurück, das ist ja lustig, ja, das ist mein Vater, ihm geht's gut, hier ist seine Handynummer.
Wie bitte?
Ja, so. Ne? Und dann habe ich da halt die richtige Uhrzeit abends abgewartet, um den alten Herrn nicht zu früh zu wecken. Und habe ihn angerufen und wir haben uns sehr gut unterhalten. Und er fand das sehr lustig, dass sich jemand aus Deutschland für sein Lebenswerk interessiert. Und dann habe ich eine Woche später im Flieger nach Detroit gesessen und habe den Vater des 70er Dodge Coronet in Bloomfield Hills, das ist eine Kleinstadt vor Detroit, nördlich davon, Nobelstadtteil. Mhm. So einer seiner Nachbarn war damals noch Lee Iacocca, mittlerweile tot, Vater des Ford Mustang. Mhm. Und da habe ich ihn zu Hause besucht und habe mir da seine Mopa-Sammlung angeguckt. Und
ist ja der heilige Gral sozusagen.
Das ist für mich immer noch einer der schönsten Tage meines Lebens gewesen. Und wir konnten da viel rumnörden. Spannend fand ich auch, dass er sagte, er findet das Auto unfassbar grausig hässlich. er begeistert sich für Forward Looks 50er Jahre Mopas, die sammelte er, so Baujahr 57, 59. Und ja, dann habe ich ihn gefragt, was war denn da damals bei euch los? Weil die Faszination Mopa besteht ja für mich auch aus der Werbung, diese psychedelischen Zeichnungen, wie das alles so verläuft, die Schriften, auch so Begriffe wie Pistol Grip Shifter, ja, Smith & Wesson Pistolengriff als Schalthebel.
Habe ich ja in meinem Challenger, das ist heute undenkbar, dass man sowas baut
eigentlich. Genau, ne? Und die Schriftarten, die Slogans, You Could Be Dodge Material, oder die haben ja auch so Fantasiefiguren wie J.W. Higgins, den Sheriff of Scat City, erfunden, der da Werbung für den Challenger gemacht hat. Und dann habe ich ihn gefragt, was war denn da los? Und da sagte er, also zum Beispiel bei uns Designern war das so, da gab es das geflügelte Wort, gehen wir in der Mittagspause wieder Enten füttern im Park. Und damals war ja noch das Designstudio in Highland Park. Mittlerweile ist ja Mopa nach Auburn Hills vor die Stadt gezogen. Mhm. Damals war man noch in diesen Gründerzeitgebäuden. Und Highland Park hatte auch einen Highland Park. Und da ging man dann in der Mittagspause immer zum Entenfüttern. Aber effektiv hat man sich da einfach Acid in die Birne geknallt.
Ja, das war das Codewort sozusagen.
Genau, Entenfüttern war das Codewort für Acid. Und so haben die Jungs dann da weitergemacht. Also Diran hat mir danach natürlich versichert, er hat da nie mitgemacht. Nein, das waren immer nur die anderen. Und aus dieser ganzen Gemengelage entsteht für mich halt die Faszination, ja, umwerfend ästhetische, geile Formen, bis auf den 70er Dodge Coronet, wo viele anderer Meinung sind, und dann halt auch nochmal ganz klar on top, nicht unwichtig, allen voran im Modelljahr 1970 ist die völlig durchgeknallte Farbpalette. Sublime, Go Mango, Plum Crazy.
Genau, die Supernerds, die reden ja auch nur in den Abkürzungen. Ne? Also wenn man zum Beispiel FC7 sagt, dann meint man immer Plum Crazy. Also
genau, lila.
Lila Metallic. Oder ja. Panther Pink, was ja tatsächlich
FM3.
Pink war, FM3. Sublime FJ5. Also mein Challenger ist ganz langweilig. Light
Sassy Green oder
Green,
sowas?
Nee, Light Green Metallic einfach.
Ja.
FF4 ist das. Und Banana Yellow natürlich. Was ich aber total geil finde, ist neben Hemi Orange, da können wir nochmal über den Motor rumphilosophieren.
Go Mango.
Genau, Go Mango, Mango Orange. Aber, wie ich dann mal erfahren habe, wurde auf den Rennen, also auf den NASCAR-Ovalen am Sonntag, wo die Rennen stattgefunden haben, Schilder hochgehalten für Favoriten. Und dann stand da drauf, Go Man, Go. Und dann hat das irgendeiner gesehen und dachte so, ey geil, das nehmen wir für Go Mango und machen einfach da dieses Orange drauf, ja. Ey, da musst du auch erstmal drauf kommen.
Ja.
Und heute ist es so, ey, dein Auto ist lila Metallic, was ist denn mit dir los? Ey, das ist Plum Crazy, bist du verrückt? Das muss so.
Ja, das...
Das hat kein anderer Hersteller so gemacht.
Nein, weil einfach GM und Ford waren so groß, dass sie auch Angst hatten zu scheitern. Und hätte da jemand gesagt, lass doch mal so Werbung machen Ende der 60er, die im Prinzip so mit Drogenanspielungen arbeitet. Und lass doch mal eine Farbpalette machen, wo die Hälfte der Töne die Netzhaut peitscht. Dann hätte man gesagt, Jack, räum deinen Schreibtisch aus. Ja, das hat sich mit dir erledigt hier.
Ja. Aber andererseits, diese ganzen Muscle Cars, die wurden ja auch Factory Hot Rods genannt. Und die Geschichte ist ja, dass die Typen, die früher Hot Rod gefahren sind, also man nimmt sich eine Karosserie vom Schrott, das waren ja so 30er-Jahre-Autos und hängt da dicke Motoren rein. Diese Typen, die so gut geschraubt haben, sind ja später in den Werkstätten und in den Konzernen als Mechaniker, als Ingenieure gelandet und haben ja so ganz heimlich Intermediate-Coupés, also normale Autos mit dicken Motoren ausgestattet, und die Konzerne haben es halt irgendwie durchgewunken und dann sind die da irgendwie durchgedreht und haben immer mehr Leistung reingeschraubt. Und
ja, und allen voran Mopar war ja immer so kurz vor der Pleite. Deshalb auch so Slogans wie Join the Dodge Rebellion, die hatten halt eh nicht so viel zu verlieren und haben sich dementsprechend einfach viel mehr getraut.
Haben sie, aber was ich sagen wollte ist, weil du da über Drogen erzählst, das war ja Ende 60er und die Typen, die das mitentwickelt haben, die sind ja mit LSD und Hendrix und so groß geworden. Ja,
die waren alle so aus den 30er Jahren.
Und die kamen alle aus dem Vietnamkrieg wieder, konnten sich dann die Autos kaufen und die haben was erlebt und die wollten jetzt Spaß haben und die waren den Drogen nicht abgeneigt. Ja, und dann haben die halt eine Zielgruppe entdeckt, die riesig war. Nämlich so junge, finanzstarke Jugendliche, die meinten so, wir wollen jetzt mal richtig Gas geben. Die
auch nichts zu verlieren haben.
Nee, die haben ja Sachen durchgestanden. Was gibt's zu verlieren? Wir fahren jetzt Drag Race nachts.
Apropos Drogen, mein erstes Mopar-Erlebnis vom Fahrersitz.
Genau. Was ist denn überhaupt in echt?
Ist ja deiner Trunkenheit geschuldet.
Ach.
Ja, da waren wir doch, da war ich Anfang 20. Das war in den frühen Nullerjahren. Da habt ihr alle bei mir gepennt wegen Techno-Klassiker. Damals waren ja schon die Hotels schweineteuer in Essen. Und dann waren wir eines Nachts in Solingen auf einer Kadett-Party. So eine Großraumdisse, wo irgendwie überall Opel Kadetts reingerollt wurden.
Ich erinnere mich dunkel.
Genau.
Wir waren aber nicht mit dem Kadett da.
Nein, wir waren
mit meinem
68er Plymouth Sports Satellite Station Wagon.
Ja, in B5 Blue.
Und da hast du mich gefragt, wie sieht das aus? Einer muss ja zurückfahren, würdest du nüchtern bleiben? Und dann war eigentlich für mich sofort klar, gut, der Abend wird auf Cola verbracht. Genau, und dann weiß ich das noch, ne? So irgendwie.
Also ich weiß auch noch, dass du gefahren bist.
Und
zwar gar nicht schlecht.
Det Müller hat noch protestiert, der hatte Angst, dass so ein Fahranfänger uns jetzt alle zum Krüppel fährt. Ne? Und Ulle war dabei, der ist eingepennt beim Fahren. Und genau, und dann habe ich da dieses Ding nach Hause gefahren. Das war eigentlich für mich auch eine ganz geile, beinahe so klingt so übertrieben, spirituelle Nacht, weil von Solingen nach Essen, da fährst du fast eine Stunde. Und dann war das so in den Sonnenaufgang rein und alle an Bord haben eigentlich so gepennt. Und ich dann so allein, erst mal in meinem Leben, gefühlt mit einem gigantisch großen Auto. Und auch aus heutiger Sicht niedlich. Das war so ein 318er Smallblock, ich glaube Two Barrel.
Ja,
so, was 318. Irgendwas um die 180, 200 HP. Davon waren bestimmt nur noch 90 vorhanden.
Also 318 ist ja eigentlich der softeste und unbeliebteste Motor. Zu Unrecht, finde ich.
Das Ding
läuft immer, ist ein Arbeitstier. Und ich meine, wenn du bei Mercedes-Benz über 5 Liter hast, dann bist du der König, ne?
Genau, das ist
und
ja auch eine Faszination.
Bei Mopar 5,2 Liter, 318 Kubik-Engine, da muss doch mal was Dickes rein.
Nee, aber obwohl ihr da alle in dem Auto gepennt habt, war ich ja irgendwie so allein mit der Kiste. Und ich dachte mir auch währenddessen so, boah, so viel Leistung. Was ich natürlich damals meinte, war das Drehmoment aus dem Keller.
Mhm.
Ja. Und das ist wirklich so eine Sache, das könnt ihr ja auch mal so in die Kommentare schreiben. So der erste Kontakt mit einem klassischen alten V8 aus Amerika, das bleibt ja in der Regel mehr hängen als das erste eigene Auto. Und da war ja eigentlich für mich klar, so da muss auch was her. So. Und dann wurde das bei mir erstmal vom Carfarmer Johnny Porsche eine 72er Chevelle. Und dann wenige Jahre später wurde es tatsächlich...
Von Johnny Porsche, den kenne ich auch noch.
Genau, und dann wurde es... Ne, wie man sich dann immer so hochgedealt hat und hat irgendwas vertickt und gemacht und getan. Und dann wurde es tatsächlich, obwohl ich damals die Ran Jazzagier noch nicht kannte, wurde es dann ein 70er Coronet 500. Auch in so einem Light Green mit, 318er. Genau. Und dann dachte ich damals so, ja, jetzt hast du ja eigentlich mit Mitte 20 automobilistisch alles erreicht. Du kannst eigentlich die Pappe abgeben. So, was soll denn noch kommen?
Naja, da könnte man ja nochmal ein Hemi fahren oder sowas. Oder ein Superbird.
Superbird. Und so ein, Superbirds haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, dass eigentlich Hemi und Superbird, beide Sachen unterstreichen ja auch wieder diesen Wahnsinn. Nur Mopar hat im Prinzip ein derart aerodynamisch durchgestyltes Auto mit einem mannhohen Heckspoiler
der auch ist übrigens
als
nur
Serienauto
so,
gebracht.
Ja, genau, als Serienauto, die Winged Cars, ne, also eine andere Schnauze vorne dran gebaut, Aerodynamik. Gab es ja als Plymouth Superbird und als Charger Daytona.
Genau.
Und der Der Heckspoiler, der war ja nur so hoch, damit der Kofferraumdeckel noch aufging. Das war so, da sitzt da einer in der Designabteilung. Ey, nee, der Spoiler muss höher. Wie sieht das denn aus? Der ist ja höher als das Dach. Ja, nee, dann können wir hinten noch Gepäck reinladen.
Das ist zum Beispiel auch so ein Auto, das verstößt ja eigentlich gegen jede Ästhetik, gerade in der Seitenansicht. Und aus dem Grund finde ich diese Autos so fantastisch. Die haben sich ja damals so schlecht verkauft.
Wir mussten aber auch gar nicht viel verkaufen, um homologiert zu werden, oder? Ich weiß
gerade
100 Stück oder so?
Nee, das mussten mehr sein.
Oder 1000, irgendwie sowas?
Ich glaube, es waren 500. Ich glaube, vom Charger Daytona waren es 592.
Vielleicht heißt deswegen der Charger 500, hat deswegen auch die andere Heckscheibe. Die haben ja da die Heckscheibe, genau, die ja sehr steil steht.
Das war ja für 69.
Ja, aber 69 kam ja auch der.
Ja, genau, aber es kam ja erst der. Und dann hat man ja gemerkt, wenn wir den Standard-Charger nur so ein bisschen aerodynamisch optimieren, also den Kühlergrill nach vorne rücken und hinten heißt es ja Window Plug, das heißt, das Heckfenster ist nicht so vertieft drin, hat man gemerkt, das reicht nicht und dann ist man ja völlig eskaliert mit diesem Auto, was ja noch länger wurde durch diese konische Nase vorne, ein
völlig unproportional.
Und das ist halt auch wieder dieser Mopar-Craze und das gleiche gilt ja auch für den Hemi.
Der ja da drin saß, um im NASCAR-Zirkus vorne mitzufahren.
Ein homologierter Motor, der ja sogar zeitweise in der NASCAR wieder verboten wurde, weil er alles in Grund und Boden gefahren hat. Allen voran durch Richard Petty in seiner besten Saison 67. Das ist ja auch ein V8, der so vom Layout abweicht. Das hatte ja kein anderer Hersteller. Allen voran, dass man die Zündkerzen durch die Ventildeckel gerade in die Brennräume eingeführt hat. Dadurch hast du ja eine komplett andere Optik. Sonst sind die ja immer so schlecht zu erreichen, so neben den Krümmer, so seitlich in den Zylinderkopf gefummelt. Und das ist halt einfach da diese ganzen Schlagworte, ne? Hemi, das muss man ja auch sagen, ob es eine Chevelle ist, ein Pontiac GTO oder irgendwas. Aber so viele Muscle Car Schlagworte wie Bumblebee Stripe, Hockey Stripe, Hemi, Pistol Grip, das hat ja so in der, oder wie heißt sie, diese verschiedenen Haubenarten, ne? Die
Air Grabber,
genau.
Shaker Hood,
ne? Also
die
so
rumgeknarzt hat, weil der Vergaser aus der Haube guckte.
Genau, die dann immer so leicht gewackelt hat, wie der Motor im Standgas, weil die Nockenwelle scharf war.
Oder das, mein Lieblingsding, ich hatte ja mal kurz einen 69er Plymouth Roadrunner mit einem Hemi-Motor. Kann ich gleich nochmal erzählen, warum ich den hatte und warum ich den übrigens auch nicht so lange hatte. Das war ein echter Hemi-Motor von 66 aus dem Belvedere. Der ist natürlich mal, hat er mal ein Bein ausgestreckt, wurde repariert und war da drin. Und er hat einen Luftfilter und auf dem Luftfilter eine Staubwolke mit dem Kojoten drin. Und dann stand da drauf Kojot-Duster. Weil der Roadrunner hat ja seinen Namen aus dem Roadrunner, Miep Miep, aus dem Comic, hat auch die Hupe dazu. Und der Kojote, der immer abgelust hat, so, den haben sie dann auch noch durch den Luftfilter gesaugt. Ich meine, das ist ein totales Comic-Auto eigentlich.
Beim 70er Roadrunner gab es doch auch einen Zierstreifen von hinten nach vorne.
Ja, genau, mit dieser Wolke hinter
dem Staubwolke von dem Warner Brothers Roadrunner, der einmal von hinten nach vorne das Auto entlang rennt. Das sind halt alles so Sachen. Da hätte man bei GM in einer Sitzung mit dem Design Department hätte man da nur Kopfschütteln geerntet und dann hätten die gesagt, ist gut, ruh dich aus.
Ich habe mir überlegt, ob ich hier nicht zum Hyundai-Händler rübergehe und sage, wollt ihr nicht mal ein paar geile Namen erfinden? Ihr habt immer nur i10, i20, i30, was ist das denn? Macht doch mal eine Staubwolke irgendwie, weil Dacia hat ja auch einen Duster, ne? Da kann man doch rumspinnen wie verrückt.
Dacia, Dodge, das klingt doch gleich.
Ja, eben.
Ne?
Ja, also totaler Wahnsinn. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum diese Mopar-Community so groß geworden ist, weil das irgendwie anders ist als bei GM oder bei Ford, oder? Was meinst du? Hat das nur damit zu tun, mit dieser Farbwelt und diesem Wahnsinn?
Ja, vor allen Dingen heute fällst du mit den Autos ja ohnehin auf und die sind ja was Besonderes.
Aber technisch muss ich sagen, war das nicht. Also ein Camaro hatte vorne eine viel bessere Achse.
Ja, aber
Mopar fährt mit Torsionsstäben, ja.
Aus heutiger Sicht fahren die ja alle im Vergleich zu einem Neuwagen nicht mehr gut, da fällt das halt nicht mehr so auf. Und ich glaube halt einfach, wer sich heute für so ein Auto entscheidet, ist ja per se ein Freak. Man darf ja nicht vergessen, 60er Jahre, der Durchschnittsamerikaner, der wollte ja gar nicht wie ein Zirkuspferd zur Arbeit fahren, mit einem Auto in FM3, Barbie Pink, also Panther Pink genannt, mit einem Kojoten, das Staubstreifen auf den Seiten und wenn er an so einem Hebel zieht, dann geht da von der Airgrubber auf.
Oder Dodge Demon, ne? So ein Dämone, so ein lustiger gezeichneter.
Das fanden ja damals auch wirklich viele gläubige Menschen nicht witzig, dass man ein Auto so nennt.
Nee.
Genau wie ja tatsächlich auch dann jetzt noch in jüngster Zeit Hellcat, kam auch nicht bei allen gut an. Aber das ist natürlich so, aus Sammlersicht und heutzutage findet man das halt super. Aber natürlich kann man auch verstehen, ja, wer damals eine Hornbrille trug und einfach nur in seinem Suburb angesehen sein wollte, der griff halt damals zum Ford oder zum Chevy in einer gedeckten Farbe. Und das macht halt für mich, ich mag ja generell mutige unternehmerische Entscheidungen, fernab von irgendwelchen Marktbeobachtungen und Umfragen. Deshalb bin ich ja wahrscheinlich der einzige Fan in Deutschland ich bin schon völlig durch, vom Tesla Cybertruck, weil das auch so ein Auto ist, wo du sagst, der ist nicht schön und das ist ein E-Auto. Aber die Balls musst du doch haben, dass du sagst, so bauen wir den. Das Ding sieht aus wie aus Blade Runner. Kann mir nicht vorstellen, dass das viele Leute kaufen. Das ist eine geile Idee. Ja? Und so ähnlich muss es sich ja beim Mopa auch zugetragen haben, dass man Lust hatte, an der irren Entscheidung.
Man musste ja auch gar nicht so viel umsetzen. Ne? Also diese Anforderungen waren wahrscheinlich gar nicht so. Heute guckt ja ein Hersteller beim anderen ab und denkt, ja, die Zielgruppe müssen wir auch noch mit abgreifen und die müssen wir mit abgreifen und dann verwässerst du halt ein ganzes Design. Es war aber trotzdem eine Zeit, wo kurz bevor dieser Muscle Car Wahnsinn losging mit den bunten Farben, war ja Mopa wirklich, waren ja biedere Autos. Also außer diese Race Cars.
Ich würde sagen, bis Mitte der 50er waren die wieder. Dann kam ja der Forward-Look, also
Der Belvedere, der aus Christine zum Beispiel.
Genau, und im Gegensatz zu Chevrolet, die hatten ja die ikonischen Tri-Chevys von 55 bis 57, waren ja die Forward-Look-Mopars deutlich länger. Und Länge ist ja nicht nur Protz und ein phallisches Symbol. Ist ja ein
Nutzwert auch.
Ja, gut, die Überhänge sind auch länger, aber es ist natürlich in erster Linie auch so, dass dann die Proportionen immer schöner und gestreckter wirken. Ja, da haben die natürlich auch irgendwie sehr früh, das hat ja dann irgendwie GM, hat ja erst 58 dann angefangen, die Autos länger zu machen. Da haben die schon einen stehen gelassen und dann durch Designer und Chefdesigner Virgil Exner wurden die Autos dann natürlich auch ab Anfang der 60er sehr schnell sehr krude. Wir sprachen ja gerade schon über den völlig verdrehten Dodge Dart. Und das führte ja tatsächlich auch dazu, dass man dann Exner rausgeworfen hat. Und Mopa hatte dann im Prinzip bis 1964 ein sehr seltsames Design. Und ab 1965 kam dann das sogenannte Slapside-Design. Da wurden die Autos eigentlich relativ mutlos viereckig.
Das sieht man ja ganz besonders am 66, 67er Coronet mit diesem Dreieck, mit dieser dreieckigen C-Säule. Ey, das wurde nie wieder gebaut. Und dann kam ja der Bruch und dann wurde alles rund und dann haben sie den Charger, den 68er auf den Markt
gebracht. Genau, die 66er, 67er Modelle hatten ja, ich persönlich finde es wunderschön, eine kerzengerade Gürtellinie. Und ab 68 hat man dann ja diesen Coke-Bottle-Schwung, der so als muskulös gilt, da rein massiert. Und das lag ja daran, als man Virgil Exner rausgeworfen hat, hat man von Ford Elwood Engel als Chefdesigner abgeworben. Und wenn man mal genau hinguckt bei diesen Mopas ab 65, diese kerzengerade Seitenlinie, die hat Elwood Engel von Ford mitgebracht. Zum Beispiel der auch der Lincoln Continental, in dem Kennedy erschossen wurde, hat eine sehr, sehr ähnliche Form, wo auch die Gürtellinie so vorne so spitz in den Kotflügeln ausläuft. Das hast du bei Lincoln auch gehabt. Das ist halt genau die gleiche Designsprache. Und dann hat man im Prinzip zum Höhepunkt der Muscle Car Ära erkannt, wir müssen Muskeln ins Blech massieren, ja. wir müssen da irgendwie uns noch mehr Potenz nach außen hin verkörpern das haben natürlich auch andere Konzerne gemacht, auch Ford und GM. Aber natürlich auch da wieder Mopa direkt gesagt, was haben wir zu verlieren? Noch eine Schippe mehr.
Ja. War ja natürlich auch nebenbei immer ein Wettrüsten, ne, zwischen den Herstellern. Also Mustang, als der auf den Markt kam, 1964, da hat Ford natürlich einen Meilenstein geliefert, diese neue Pony-Car-Klasse erschaffen. Da war Plymouth nicht so weit. Die sind ja sofort nervös geworden und haben dann den Barracuda hinterher geschoben.
Der ja aber irgendwie...
Das war ja völlig daneben. Der Barracuda wurde ja erst 67 wurde der erst gut.
Genau.
Da haben sie aufgeholt.
am Anfang.
Also die waren immer zu spät eigentlich.
Die, ne? So 64er, 65er Barracuda, das hätte ja auch eigentlich aus Russland sein können.
Ja, das total. Das hätte ja
auch ein Wolga sein können.
Ja, komplett.
Und das ist halt irgendwie auch spannend, wie sie dann doch noch so ihren Designweg gefunden haben. Und interessant finde ich dann ja auch, wenn wir jetzt mal vorspulen, jetzt gehen wir mal in die 80er Jahre, die sogenannten K-Cars. Mhm. Chrysler LeBaron und diese ganzen Fronttriebler oder Dodge, wie spricht man die eigentlich aus? Arias. Wie man dann so sein Mojo auch wieder schnell verlieren kann. Ja, wenn man jetzt mal von 1970 ausgeht, 11 Jahre später.
Nur noch Crap.
So 1970 und du stehst vor einem Dodge Challenger RT und denkst dir so, das Ding ist ja stilistisch perfekt. Und dann spulen wir vor 1981 und dann stehst du vor so einer viereckigen Kiste mit 90 PS Frontantrieb und so eine schlechte Kopie von Europäern und Japanern. Mhm. Und ich finde das immer ganz spannend. Wir reden immer so über die Modelljahre und man dekliniert sich da so durch, aber man muss sich ja manchmal vor Augen führen, was das nur für kurze Zeiträume waren.
Ja, also der Zeitraum wurde natürlich auch begrenzt. Also als gerade die ganze Sache in Fahrt kam mit dem Muscle Cars, war auch schon wieder vorbei. Die Versicherungen sind durchgedreht, weil die ganzen Halbstarken nur Unfälle gebaut haben. Die waren alle übermotorisiert, die Karren. Und dann kam noch ein bisschen so Ölkrise und Emission Control. Und dann mussten wir die Verdichtung runternehmen. Da war genau, Performance halt durch.
Das Benzin musste ja bleifrei sein. Mhm. Bin mir jetzt gerade nicht sicher, ab 72, 73. Da wurde ja auch der Bleianteil, glaube ich, schrittweise reduziert. Mhm. Und das war natürlich dann auch schlecht, weil mit Aufladungen hatte man noch nicht viel Erfahrung. Das heißt, man musste zwangsläufig erstmal die Verdichtung zurücknehmen. Dadurch sank die Leistung, dadurch wurden aber auch die Abgaswerte besser. Und das war ja dann ein schrittweiser Tod der Performance-Cars. Ab 75 wurde ja schon in Amerika der G-Cut, weiß ich gar nicht, Katalysator auf jeden Fall, wurde ja Pflicht. Bei Vergaserautos ist er ja nicht dermaßen geregelt. Aber man sagt dann immer so, ja, und dann waren das alles so lahme Kisten. Aber man muss ja auch mal honorieren, wie früh da schon mit Katalysatoren gearbeitet wurde. Die wurden ja bei uns zur Pflicht so 89, 90 rum.
Erst. Viel später, ja.
Ja.
Und drüben hatten sie ja auch schon so Vergaser-Abgasrückführungssysteme, ob das nun funktioniert hat.
Das, was man heute sofort rausreißt.
Ja, natürlich. Ja. Das schluckt ja Leistung. Aber trotz allem oder gerade wegen dieser ganzen Geschichte hast du natürlich auch, wie ich, irgendwann dir einen eigenen 1:1 sozusagen seit der Kinderstube vergrößert, einen Mopar gekauft.
Genau, habe ich ja gesagt, eine 70er Coronet war das ja.
Mhm. Genau, aber den hast du nicht lange gehabt, ne?
Naja, das, wenn man jung ist, dann flippt man sich ja so durch, ne?
Ja.
Mit jedem Deal versucht man sich zu verbessern. Aber da bin ich ja auch ruhiger geworden. Ich habe tatsächlich jetzt seit 16 Jahren schon ein Plymouth Belvedere 2 Coupé.
In weiß, ne?
Ja.
Schönes Auto.
Ganz
auf Radkappe oder was?
Auf Radkappe mit Trennscheiben. Immer noch die erste Originalbereifung, völlig brüchig, Originalluft und ganz weit weg von irgendwelchen High-Impact-Farben.
Ja, okay. Ich muss mal überlegen, wann das war, als ich meinen ersten Mopar gekauft habe. Also ich habe mich natürlich an die Superfast-Serie von Matchbox erinnert und irgendwann habe ich gesagt, ich brauche jetzt ein Auto. Und ich muss sagen, habe ich übersprungen, wollte ich nicht. Und dann habe ich gesagt, entweder ein 68er Charger oder ein 70er Challenger. Und ich habe damals da schon in einer Werbeagentur in Hamburg gearbeitet, wo ich Mitch Malone, Michael Bus kennengelernt habe, weil wir beide Grafikdesign gemacht haben. Und der Typ fuhr und fährt heute immer noch 69er Plymouth Roadrunner in grün Metallic.
Hat er, glaube ich, so Mitte der 90er am Starnberger See von einem Zahnarzt gekauft.
Ja, genau.
Ja.
93, 94 irgendwie. Da hatte ich meinen Granada gerade neu, der ja auch irgendwie ein bisschen wie ein Challenger ist, nur ein bisschen aufgepumpter so optisch. Und das war meine erste Fahrt in diesem Roadrunner mit einem 440er Big Block, 7,2 Liter. Ich so, boah, brachial. Das stimmt ja tatsächlich alles, was ich so mir angeguckt und gelesen habe und in Filmen gesehen habe. Fand aber zuerst diese Karosserie relativ langweilig, ne, weil es ist einfach ein Auto, wie ein Kind das zeichnet.
Mhm.
So. So, hier ist die Kanzel, vorne Motorhaube, hinten Kofferraumdeckel, vorne zwei Lampen, hinten zwei, fertig. Aber das Auto hat mich irgendwie überzeugt und dann habe ich gesagt, muss ich auch haben. Und dann bin ich zu meiner Bank gegangen und ich habe noch Design studiert und habe gesagt, ich will mich selbstständig machen als Grafikdesigner. Ja, was brauchen Sie denn? Ich so, ja, ich brauche 20.000 Mark. Und er so, ja, wofür denn? Ja, hier, Technik war ja teuer, ne, Mac-Rechner und was das alles gekostet hat und so. Und dann haben die mir tatsächlich einen Kredit gegeben. Ich hatte aber den Rechner schon und ich habe denen irgendwie erzählt, na, ich brauche ein Auto und ich brauche einen Rechner und sonst was. Und dann wollte ich mir so ein Auto kaufen irgendwie. Und zwar hatte ich einmal ein Date mit einem Typen, ein weißer Challenger, 70er Challenger in Hannover und ein 68er Charger in Kiel. Und wir waren vorher mit der Firma essen, kein Scherz, chinesisch essen. Ich mache den Glückskeks auf und da stand drin, sie werden erfolgreich in Gold investieren.
Sie werden noch viele Kofferraumböden einschweißen.
Ja, das war zwischen den Zeilen, genau. Sie werden erfolgreich in Gold investieren. Ich fahre nach Kiel, der Typ so, ja gut, wir können uns mal den Wagen angucken, gehen in so eine Tiefgarage rein, steht da so ein Auto unter einer Plane, er zieht die Plane runter, Charger 68, ne? Deswegen war ich ja da, Gold Metallic. Der Typ Probefahrt, ich so, nö, interessiert mich nicht, kaufe ich. Wieso? Keine Probefahrt? Ich so, nö, ist mein erster. Aber guck mal hier, und zeige ihm so eine Glückskeks. Und er so, ja dann. Und dann habe ich für 20.000 Mark, ich so, geil, jetzt habe ich einen Muscle Car. Und bin total voller Stolz in diesem Auto. Der war von innen beige, der hatte Zierleisten, so ein Grandma-Auto, weil als 318er Smallblock waren ja die Halbstarken da nicht drauf. Und bin dann zum ersten Mopar-Meeting nach Datteln gefahren, was Oliver Zinn organisiert hat. Und fahre ganz stolz mit meinem Charger da lang. Und alle so, willst du hier das Rennen mitfahren oder was? Ich so, ja klar, wieso nicht? Ja, Alter, du hast da noch einen 318er drin. Ich so, ja geil, ne? 5,2 Liter.
Und das ist doch viel.
Und dann musste ich mir sagen lassen, das ist kein Muscle Car. Ein Muscle Car definiert sich über die Motorengröße. War mir egal. Ich habe dann aber natürlich Edelbrockköpfe draufgeschraubt und anderen Vergaser. Und dann hat er nochmal 3 PS mehr gehabt und mehr Sprit verbraucht. Aber das war mein erstes Auto im Erstlack. Und ich wusste das gar nicht zu schätzen, dass das so Erstlack war. Und hinten war so eine zusammengerollte Kunststoffmatte im Kofferraum. Er so, ja, die habe ich neu, musst du nochmal. Ich sage, so, was soll denn dieser Küchenbelag hier hinten drin? Habe ich erstmal weggeschmissen. Hm. Um dann rauszufinden, dass das der originale Designstoff sozusagen dieser Gummimatte war. Naja, und dann habe ich angefangen, mich richtig mit der Materie zu beschäftigen. Und dann schläft man sich so hoch. Ne? Dann habe ich den verkauft, dann habe ich mir einen 70er Charger im Mopar-Shop gekauft, einen RT sogar. Und dann ging das halt immer so weiter. Und irgendwie bin ich da hängen geblieben. Jetzt habe ich übrigens meinen 70er Challenger, den ich mir damals natürlich nicht angeguckt habe, weil ich ja...
War ja nicht aus dem Glückskeks.
War ja nicht aus dem Glückskeks. Genau.
Und was ich auch noch interessant finde, ist, was du eigentlich so auch bei keiner anderen US-Autogattung hast, ist dieses Fender-Tech-Gequatsche. Du hast ja alle Ausstattungsmerkmale auf so ein Blechschild geprägt, mit Buchstaben und Zahlencodes verklausuliert. Wir hatten es ja gerade schon mit den Farbtönen, ja, FM3 und was war es, FC7 und so weiter. So dass man da irgendwie ja, wenn du bei einem klassischen Chevrolet jetzt nicht gerade noch irgendwie den Kaufvertrag hast, den der Erstkäufer mit dem Chevrolet-Händler abgeschlossen hat, dann tappst du ja vielfach im Dunkeln, was sowas angeht. Und ich glaube, das ist auch nochmal so eine Sache, das lässt diese Autos so ein bisschen transparenter werden. Da kannst du einfacher nachgucken. Welche Halbstarken haben denn da zum Beispiel schon in ihren goldenen Charger irgendwelche Edelbrock-Sachen reingeforkelt? Oder wie ist der denn so vom Band gelaufen? Und dadurch ist natürlich auch um Mopars eine ganz andere Nerdwissenschaft entstanden, als zum Beispiel um Chevrolets, die ja mehrheitlich mit einem Smallblock ausgestattet sind, wo man nicht so genau weiß, welche Spezifikation das Auto ab Werk hatte und wo es einen gigantischen Zubehörmarkt gibt von Summit Performance und Co., wo man ja einfach sagen kann, da waren ja immer schon die Chevy-Fahrer dann auch viel, viel bastelfreudiger, ja, einfach aufgrund des Angebots.
Ja, und die mussten ja auch frisieren, ne? Die Mopars, die hatten ja mehr Hubraum manchmal und die waren ja ab Werk schon schneller, also da wurde gar nicht so viel gemacht, gefühlt. Und das, was du sagst mit den Fender-Tags, ne, ist ja genauso. Wir haben mal einen Roadrunner Klon gekauft, ein Freund von mir, und da sind wir rübergeflogen nach Florida, einen gelben 72er Roadrunner, Automatik. Und haben wir von diesem Typen gekauft, da sind wir gleich liegen geblieben mit dem Auto, ne, Elektrik irgendwie, haben uns von so einem Typen für $50 irgendwie zu Pep Boys schleppen lassen. Und dann haben die sich das angeguckt und Fehlersuche $90, Reparatur $8. War irgendwie an diesem Bike-Connector, war irgendwie ein Kabel durch. Und da meint der Typ, ja, so Garantie und so, ne, ihr könnt damit jetzt losfahren, wo wollt ihr denn hin mit dem Auto? Wir nach Deutschland, also auf Englisch natürlich, ne? Nach Deutschland. Und er sagt, that's no problem, you can go to any Pep Boys. Und der dachte so, Alter, wir sind eine globale Firma, kannst überall hinfahren.
Da fahre ich halt so Pep Boys nach Wilhelmsburg.
Ja, genau, ne? Dann sind wir, auf einmal fahren wir da irgendwie durch die, durch Florida, durch die Sümpfe und auf einmal guckt er da irgend so eine Dartschnauze von so einem Auto durch den Zaun, wie er so erstmal so vier Striche auf dem Asphalt hinterlassen und dann war das Jerry, so ein Junkyard-Typ, der alles von Mopa hatte und dann, da hatte ich ja meinen Charger schon, da habe ich mir da irgendwie mal ein paar Teile von ihm geholt und er guckt erstmal aufs Fender-Tag drauf, ne? Nee, aus Fender-Tag vorne. Und erzählt uns erstmal, was das für ein Auto ist. Das ist kein Roadrunner, das ist ein Satellite und der war goldmetallic und das gehört hier nicht rein, das nicht. Wir so, scheiße, ja, stimmt. Wir wussten ja, dass es ein Klon ist, aber wir wussten ja nicht, wie der Original war. Hat der Typ auswendig gewusst, anhand der ganzen Nummern, der auch alle Teile hatte. Das war ziemlich cool. Er fand das auch natürlich total nerdig, dass hier so ein paar Deutsche mit so einem Auto rumfahren. Die haben uns die Bullen noch angehalten. So, was das für ein Kennzeichen, das haben wir selber gemalt, haben wir Roadrunner Alabama draufgeschrieben, unten so, als Zusatz, fanden wir witzig. Und er so, ey, das License Plate gehört auf einen 71er Charger, wollte mich verarschen und so, seht zu, dass ihr abhaut. Jetzt sind wir los. Also, man erlebt auch so Sachen, ne? Mit so einem Auto, man ist irgendwie so in dieser Big Family drin. Und als wir dann weitergefahren sind, sind ja überall so Drag Race Strecken, da war irgendwie so Test. Da wurden so Rennen gefahren und Flugplatz, da sind wir drauf. Es war aber nur so Test and Tune, sind direkt an die Startlinie gefahren. Und die Typen dachten natürlich, die gehören dazu, weil der Wagen war ja knallgelb hier mit diesen Stripes drauf, ja. Die Rallye-Stripes. Und dann haben wir erstmal Burnout gemacht, natürlich nur eine Seite, das Satellite, keine gesperrte Achse und so. Und dann kam der Stadion-Durchsprecher irgendwie so, this is not a registered car. Go off the track und so. So, geil. Wir sind bestimmt 14er Zeit gefahren auf die Viertelmeile.
Zwei Jungs vom Land in Amerika.
Ja, ja, genau. Und was mir aber auch noch am Herzen liegt, meine Lieblingsband von früher aus San Francisco, die Demonics. Und der eine Typ, Russ, der fährt selber eine Superbee, 69er, und die haben halt nur über Surfen, Rock'n'Roll und Mopar gesungen.
Jesus Chrysler Superstock.
Genau, heißt ein Lied von denen. Jesus Chrysler Superstock. Oder Mopar or No Car, The Highway is My Friend. Und Demon Garage gibt's auch, ne? Dodge Demon. Und eine Textzeile ist dann irgendwie going down to the Demon Garage and take my baby out. Und die andere, Mother Superior, da singen die dann irgendwie Street Races every night, Rock and Roll in Church on Sundays.
Und die Beach Boys haben über den 409 von Chevy gesungen.
Ja, und über GTO doch auch, oder? Nee, waren das auch
fun,
die Beach
fun,
Boys?
Fun, till Daddy took the T-Bird away.
Ja. Also es gibt genug Songs über Autos, aber mir sind natürlich, ich habe ja die Mopar-Brille schon aufgehabt, ich habe natürlich immer geguckt, was es so an Mopar-Songs gibt.
Aber spannend finde ich halt tatsächlich, wenn man da jetzt mal so sich anguckt, vor welchen automobilen Trümmern seiner Existenz man heute so steht und wie früh man da eigentlich schon als ja beinahe Kleinkind gemerkt hat, irgendwas ist mit den Kisten besonders. Und das ist ja auch irgendwie kein Zufall, dass zum Beispiel die Macher von Ein Duke kommt selten allein 1979 auch zum Charger gegriffen haben, obwohl der ja, man kann ja grob sagen, die drei relevanten Baujahre sind ja 68, 69, 70 und in jedem Jahr wurden nur unter 100.000 Stück gebaut, was ja für die USA nicht viel war.
Ja, aber 30.000 davon sind, glaube ich, für die Dukes of Hazzard schon verbraten worden.
Und vor allem, das war ja auch so plus minus 10 Jahre nach Bandablauf und die Autos, machen wir uns ja nichts vor. Die haben noch eine Ecke schneller gerostet als GM und Ford in der Regel. Allein dadurch, weil sie selbsttragend waren und dadurch mehr Hohlräume hatten und die Fensterrahmen immer durch waren hinten. Das heißt, die hätten das ja bei der Produktionsfirma auch einfacher haben können, wenn man einfach gesagt hätte, die Dukes fahren einen 67er Ford Mustang. Ja, dann hätte man da auf einen ganz anderen Bestand und der wäre auch günstiger gewesen, selbst als Gebrauchtfahrzeug. Das ist ja auch spannend, dass schon damals, als das eigentlich ein wertloser Gebrauchtwagen war, auch da schon die Filmemacher irgendwie gemerkt haben, das ist speziell, ja, oder auch
Vanishing Point zum Beispiel.
Vanishing Point, 70er Challenger, Bullet, die skrupellosen Auftragskiller fahren natürlich einen schwarzen 68er Charger RT.
Ja, die Bösewichte fahren immer schwarze. 68er RT-Chargers gefühlt. Zum Beispiel Blade ja auch, ne?
Der war doch ein guter. Also ich finde, Vampirjäger sind gute Menschen.
Ja, eigentlich schon, da hast du recht. Ja, doch, du hast recht. Das war ein guter. Aber sagen wir mal die speziellen Leute.
Dominic Toretto, Fast and Furious, das war ein schlechter Mensch.
Ja. Ja. Der schlechteste Schauspieler der Welt, ne? Vin Diesel. Mit diesem Auto, was vorne hochgeht, weil sie da so einen Stempel drunter gebaut haben. Also er könnte es auch in echt erwagen, ne? Aber da wurde er natürlich nochmal bekannt. Bullet natürlich, Verfolgungsjagd, Charger. Und da gibt es ja noch so einige andere. Im Duell ist es eher eine Loser-Karre, ne? Der
Plymouth Valiant, ja. Aber das Plymouth ist ja
Valiant,
auch,
Viertürer.
Das ist ja aber auch dann ja eher so ein Basismodell, was ja nicht ganz das getroffen hat, wofür jetzt diese ikonischen Modelle stehen. Ne? Das gab es natürlich auch. Und was ich noch so abschließend spannend fände, wäre zum Beispiel, ich stehe jetzt morgen mit einem DeLorean bei dir vor der Tür und sage, hey, der Fluxkompensator geht wieder. Mhm. Komm, wir fahren in der Zeit zurück und kaufen uns ein paar Mopas. Welches Jahr würdest du in den Bordcomputer eintippen und würdest du beim Plymouth oder beim Dodge oder vielleicht sogar beim Chrysler-Händler enden?
Also, das ist ja ein Prozess, ne? Früher hätte ich gesagt, ich will ins Jahr 1968 und mir einen neuen 68er Charger bestellen. Heute würde ich es anders sehen. Also, ich würde heute tatsächlich mich Ende 1967 nach Kalifornien beamen und würde bei Mr. Norms Garage einfach sagen, ich hätte gerne.
Der war doch in Chicago.
Mr. Norms?
Ja. Grand Spalding Dodge.
Grand Spalding Dodge, die meinte ich.
Das genau, das ist Chicago.
Ah, sorry, Chicago.
Ich komme nicht mehr, ich bin in Chicago.
Also auf jeden Fall zu dem Händler, stimmt, der ist in Chicago. Da würde ich mich hinbeamen lassen und zwar als die Prospekte und die Ankündigung der Autos rauskam, wo alles noch so brandneu war. Es muss Ende 67 gewesen sein. Und dann hätte ich mir, glaube ich, 68er Dodge Super B mit einem Package, A12 am besten. Oder kam das erst 69?
69 raus? Kam das. So Mitte des Jahres.
Gut, dann, stimmt. 69. Also A12 ist ein Package ohne irgendeine Ausstattung, ohne Radkappen, Sixpack-Motor drin, noch nicht mal, also eine B-Säule dran, ne? Verwindungssteif. Kein Coupé sozusagen.
Plastikhaube mit Hutze.
Plastikhaube mit 4 Hutpins zum Abnehmen.
Stahlräder ohne Radkappe.
Also alles auf Performance gebaut, auch auf dem Drag Race richtig schnell. Das Ding hätte ich mir in Hemi Orange Original, übrigens, A12 bestellt.
In American Classics hatten wir mal 2024 die Aufstellung der 10 wirklich schnellsten Muscle Cars. Mhm. Und das war ein Plymouth Roadrunner als A12. Der war tatsächlich schneller. Wir haben uns da auf zeitgenössische Tests, als diese Autos neu waren, gestützt, ne? Haben die ganzen Zeiten ausgewertet. Mhm. Und der A12, also ein klassischer 440er Big Block und kein Hemi-Motor, war auf der Viertelmeile noch schneller als die Hemis. Und das spricht ja auch wirklich für den A12. Also der A12 Roadrunner oder A12 Super B ist tatsächlich aus dieser Ära das schnellste Mopar.
Und Super B finde ich wirklich gut, weil das Wort Super B natürlich mit der Biene drauf als Logo, als Figur, war ja eigentlich als B gemeint, ne? Also B-Body, die Plattform der mittelgroßen Intermediate-Muscle Cars von Chrysler. Und der beste und schnellste davon war halt der Super B. Und da haben sie dann B draus gemacht. Also sensationell.
Und das Problem ist ja auch, durch diese im Prinzip ja unendlichen Kombinationsmöglichkeiten aus Interieur, Farben und so weiter, gibt es ja eigentlich nie genau das Traum-Mopar irgendwo tatsächlich noch auf der Welt, weil ja die meisten keine 10 Jahre alt geworden sind. Nee,
du musst halt Kompromisse eingehen mit der Farbe oder mit der Motorisierung oder mit dem Zustand. Ne?
Deshalb meinte ich ja mit der Zeitmaschine so. Ne? Deshalb, ich würde tatsächlich ein Jahr später würde ich reisen und die Super B war ja quasi der günstigere Dodge. Ich begeistere mich da mehr eigentlich für den 1970er Dodge als Coronet RT und nicht als Super B, weil der eine geilere Lichtleiste hinten hat. Und man ist ja nicht mehr so fragil männlich wie als Fahranfänger. Für mich wäre ganz klipp und klar als RT auch 440er Sixpack ganz geil natürlich handgeschaltet mit Pistol Grip, also mit dem Pistolengriff als Schalthebel. Keine Rallye-Streifen, so Bumblebee und so, brauche ich alles nicht mehr. Aber was mir wichtig wäre, wäre Panther Pink FM3, dieses Barbie Pink.
Also da kreuzt sie aber wirklich alles an.
So, und was natürlich auch nochmal 69, da passt da jetzt nicht drauf, aber auch wo wir gerade bei Irrsinn sind, das wäre vielleicht noch was für 69, da gab es ja Modtops, ne? Vinyldächer, oh ja, mit, stimmt, Blümchenmuster. Also auch da wieder, bei Mopar war immer alles noch eine Schippe mehr und bekloppter. Aber
Gator Roof gab es auch, ne?
Also genau, so, Krokoleder aus Plastik.
Und Modtop war ja so Blumen.
Genau.
Und dann gab es noch. Da gab es doch verschiedene Sachen.
Das weiß ich nicht. Aber für mich wäre es ganz klar, 70er Coronet RT in Panther Pink. Ganz wichtig, vorne weiße Einzelsitze, handgeschaltet. Mit Sicherheit gibt es das Auto auch irgendwo und der geht immer für eine dreistellige Tausendersumme immer bei irgendwelchen Auktionen über den Tisch. Aber wo ich mir auch so denke, jetzt überleg mal, ja, es ist 1970, du betrittst einen Dodge-Händler und lässt dir so einen Irrsinn da konfigurieren und ohne mit der Wimper zu zucken, bekommst du was geliefert. Geh doch heute mal hier bei VW Scherer rein und sag, grüezi, ich hätte gern Tiguan in Barbie Pink und ach, gibt's noch dieses Blümchen-Vinyldach? Und dann hätte ich gerne einen Schalthebel, der aussieht wie so ein Pistolengriff. Ja. Und ja, das Ganze so mit 400 PS.
Ja, dann wärst du direkt wegverhaftet.
Und ich bezahle dafür 7 Monats Gehälter. Und dann kommen wir hier doch klar, oder? Dann rufen die dir einfach einen Krankenwagen, ja?
Ja, das und, stimmt. Aber was wegen dieser ganzen Besonderheit ja passiert ist, ist irgendwann, dass diese Preissituation eskaliert ist. Also mein 68er Charger im Erstlack, trotz 318, 20.000 Mark gekostet. Heute musst du für einen 68er Charger knapp 100.000 hinlegen, wenn die Konfiguration stimmt. Und wenn man sich so Mekom Auctions oder andere Auktionen anguckt, wo so ganz seltene Autos, wie zum Beispiel 71er Plymouth Cuda Convertible, was kostet so ein Ding jetzt mittlerweile? 2,5 Millionen?
Ja, auf jeden Fall im Millionenbereich sind wir da, ne? Wenn das, ja, wenn das ein, ich glaube, 71er Hemi Cuda Convertible, mhm, und dann auch in irgendeiner High-Impact-Farbe und am besten handgeschaltet mit.
Wie heißt denn der Schauspieler? Der wollte doch unbedingt dieses Auto fahren im Film. Jeff Bridges oder was?
Don Johnson.
Don Johnson?
Genau.
Ja, in.
Nash Bridges hieß das.
Nash Bridges hieß die
Serie. Nicht Jeff Bridges, ne? Genau, und ja, aber das ist immer so, da habe ich insofern.
In Gelb, ne?
Es ist ja schön, dass diese Autos so hoch geschätzt sind, dass sich das preislich dermaßen niederschlägt. Was ich daran schade finde, ist, bei Licht betrachtet, waren es ja Billigautos. Sowohl in der Verarbeitung als jetzt auch, du sagtest ja gerade schon mit den Drehstäben vorne, ne? So fahrdynamisch, mhm, und so weiter. Und für mich besteht die Faszination Muscle Car darin, dass sich das damals eigentlich jeder leisten konnte, der hart gearbeitet hat oder regelmäßig. Und es waren ja nie Premium-Autos. Und jetzt zahlt man dafür halt quasi Ferrari-Preise, je nach Spezifikation. Und das führt die Sache ja so ein bisschen ad absurdum. Weil das Coole war ja wirklich damals, dass die Straßen voll waren mit diesen Autos. Dass die ganz, also wie schön waren einfach die US-Städte in 1971 oder so, weil einfach so ziemlich jedes Auto, was am Straßenrand stand, war einfach per se cool.
Ja. Ja.
Und das macht für mich auch den Reiz aus, dass das für die breite Masse war. Und da muss man ja auch sagen, wenn du für so ein Auto 1,8 Millionen Dollar bezahlst, technisch betrachtet bekommst du dafür ja gar nicht so viel. Da geht es ja auch eher um das Gesamtpaket oder ja, das Auto ist in der Szene bekannt, gibt es nur einmal, zweimal, dreimal. Aber ich glaube tatsächlich auch, oder es ist eine spannende Frage, primär sind das ja natürlich Boomer-Autos, so, weil die haben das damals als junge Menschen miterlebt. Und da muss man sich ja auch die Frage stellen, wo sind wir denn da eigentlich in 20 Jahren? Weil wer heute in einem Tesla Model S Plate von seinem Vater aufwächst, der findet ja plötzlich einen US Muscle Car, was in unter 7 Sekunden 6, irgendwas auf 100 marschiert, plötzlich langsam und sagt, wieso? Das kann ja auch ein VW mit DSG-Getriebe so ungefähr.
Ja, aber da kommt ja eine Sache noch mit ins Spiel, das geht dann irgendwie nicht mehr um die reinen Sekunden auf Viertelmeile oder auf 100, sondern es geht auch um so ein Gefühl.
Und ja, das ist das, richtig.
Und das vermitteln diese Autos halt durch ihre ganze Erscheinung. Und das fasziniert ja auch jüngere Leute.
Die Frage ist aber, in welcher Breite? Und es gibt ja auch viele Mopars, die sind da nicht so hoch bewertet, aber sehen ja de facto ähnlich aus, bis auf vielleicht andere Motorisierung, andere Farbe und ne, wir hatten es ja gerade, dann ist da vielleicht ein Smallblock drin und dann kostet das Auto nur einen Bruchteil. Und wenn diese Autos dann aber wieder eklatant günstiger werden, dann stellt man sich ja auch die Sinnfrage nach dem Motto, guck mal, faktisch sehen die beiden Autos gleich aus. Ein Plymouth Satellite mit einem 318er, den kriege ich für $18.000. Und da steht das Hemi-Geschoss, da stehen $350.000 dran. Dann kriegst du ja, also meine Mutter wird sagen, guck mal, zweimal das gleiche Auto und wird so weitergehen. Mhm. Und das hast du ja zum Beispiel in der Flügeltürer-Szene jetzt bei Mercedes-Benz nicht. Ein Flügeltürer, weißt du, so, klar, den gab es auch nicht mit verschiedenen Motorisierungen. Aber das ist, dann wird es ja auch ein bisschen ideologisch, wenn du quasi für einen und die gleiche Karosserie plötzlich so eine Differenzsumme hinlegst, da kann man ja sagen, dann gib doch nur 80.000 mehr aus und lass dir dann Hemi einbauen vom Spezialisten.
Ja, aber dann bist du schon wieder nicht Magic Numbers und das ist genau dieser Kult, dass diese Verrücktheit, die du ab Werk kaufen konntest, die kannst du nicht hinterher reinschrauben.
Ne?
Die,
das ist
die,
richtig.
Die willst du haben.
Und man stellt sich dann ja auch vor, wer war eigentlich der Freak, der das hier 1970 bei Grand Spalding Dodge in dieser Konfiguration mit Alligatorhaut auf dem Dach bestellt hat. Ja. Aber trotzdem, ich finde halt die Frage ganz spannend, wohin sich das entwickelt, wie lange das noch so teuer sein wird. Diese Autos waren ja auch mal vor 25 Jahren zum Beispiel, ne, Carsten Beuzeneck hier, wir hatten ihn gerade, den berühmten Mopar-Sammler aus Essen, der erinnert sich ja noch an Zeiten, als Camaro-Fahrer über Mopar-Fahrer gelacht haben. Das heißt, es gab ja auch mal eine andere Preishierarchie. Und da ist ja auch die Frage ganz spannend, beruhigt sich dieser Markt irgendwann mal wieder? Kommen Generationen danach, die träumen zum Beispiel vom Nissan Skyline stattdessen und zahlen dafür
irrsinnige Summen? Naja, diese Generation, die gibt es schon, die jetzt eher davon träumen. Trotz allem, in jedem Supermarkt hängen immer noch Muscle Cars in der kleinen Blisterpackung drin.
Das ist wirklich der Wahnsinn, ne? Das hält sich.
Und wenn das in echt stattfindet, dann kriegen die ja alle Schnappatmung, Leute, weil das ja gar nicht mehr im Straßenverkehr stattfindet. Es kommen im Moment viele Autos auf den Markt, weil es alles teurer wird. Die Gentrifizierung sorgt dafür, dass du keine Garagen mehr hast. Teileversorgung aus Amerika ist gerade schwierig geworden. Die Qualität nimmt ab, weil die in China produzieren lassen. Die Autos werden auch immer älter und die jüngeren Leute können gar nicht mehr schrauben. Aber es gibt auch Ausnahmen. Wir sitzen ja hier bei mir auf dem Hof und hier stehen ja zum Beispiel ein Plymouth Duster steht hier.
Was denn? Das da?
Das da. Das da in Blau von DJ Matt. Und 70er Super B. Mein Challenger steht hier. Und Franzi zum Beispiel, eine Freundin aus der Nachbarschaft, die ist Mitte 20 und die hat sich ein Coronet gekauft. Mit, in ihrem Alter, mit einem 318er. Super schickes Auto.
Ja.
Wir können sie ja eigentlich mal befragen, wieso die so ein Auto fährt.
Was das denn eigentlich soll?
Was das denn überhaupt soll? Ich guck mal, wo ich sie jetzt hier finde. Olli Zinn hat seinen Kopf gerade im Motorraum stecken.
Kriegt dann wieder raus.
Franzi, schön, dass du hier bist. Setz dich. Wir haben gerade drüber geredet, dass die Muscle Cars so, oder die Mopar Muscle Cars so teuer geworden sind, ob das irgendwann mal wieder aufhört und wie sollen denn junge Leute einen Zugang kriegen? Ich habe gerade erzählt, du bist so Mitte 20 und hast dir jetzt, ja, sag mal.
Ja, also ich habe mir jetzt einen 69er Dodge Coronet gekauft und zum Thema, ob das mal wieder günstig wird, keine Ahnung. Also vom Ding her,
hast du dir so ein Auto gekauft?
Naja, also ich wollte mir jetzt keinen Golf, was weiß ich, was der neueste ist, leasen oder so. Mhm. Und die Diskussion hatte ich auch schon mit meinem Arbeitskollegen. Die meinten, ja, für so einen Haufen Blech, irgendwie so viel Kohle. Und dann dachte ich mir auch so, ja, ich rede jetzt halt gerade mit jemandem, der irgendwie so ein Ibiza fährt, über 3 Jahre geleast. Und ich mir so, ja, muss ich mit dir jetzt diskutieren? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich wollte schon mit 18 irgendwie, also mit 18 meinte ich, ja, ich kaufe mir einen Chevy Nova. Und dann hat es nicht geklappt, ja.
Aber gut, dein Vater hat ja auch ein Faible für amerikanische Autos, oder wie bist du dazu gekommen?
Ja, eigentlich hatte Fadi ja früher immer so Ascona und sowas, ne? Mhm. Oder wo er klein war, mit einem Käfer durch den Hof gefahren. Und ja, dann ging das bei mir auch los. Denn wie gesagt, mit 18 eigentlich gerne Chevy Nova. Hat nicht geklappt. Dann bin ich abgedriftet und hatte dann von E30, Golf 2, 124er, diverse, alles Mögliche durch, dann auch die ganze Luftfahrwerkgeschichte. Ja, und dann dachte ich mir irgendwann, nee, jetzt ist auch mal gut. Und jetzt mit dem Job, wo man sich auch mal ein bisschen was leisten kann.
Da muss ich dich aber trotzdem fragen, obwohl uns das eigentlich nie interessiert, was hast du denn für den Coronet bezahlt?
Ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich das sagen soll. 29.
Ja, ist doch super. Wir haben ja gerade über Hemi-Kudas geredet, die für 2,4 Millionen über den Tisch gehen. Und wir haben auch drüber gequatscht, dass es bei Mopar so ist, du kriegst so einen Dodge Coronet für 20. Mhm. Ich habe schon 20 für meinen Charger, auch 318 bezahlt. Das war Anfang der 90er, war aber D-Mark, egal. Und wenn du jetzt daneben dein Auto, dein gleiches Auto nochmal mit einem 440er oder ein Hemi oder sonst was oder einer besonderen Ausstattung, dann kannst du da auch eine 8 vorne hinschreiben. Ne? Deswegen,
ja, der Motor macht echt richtig viel aus. Ne?
Also aber ich finde, das 318 ist ein super Motor und ich finde das günstig, weil ich habe mir den Wagen angeguckt. Super Zustand. Also, wo hast du denn her?
Aus München. Die Anzeige war auch richtig gut. Also ich habe immer Kleinanzeigen und sowas durchgeguckt. Dann hatte ich mich mal beim Mopar-Forum angemeldet. Da hat es ewig gedauert, bis man da mal angenommen wurde. Bis dahin hatte ich natürlich auch irgendwie
nicht mehr so... Echt, wieso? Ja, was will denn das Mädchen hier oder was?
Keine Ahnung. Also ich habe, glaube ich, bis jetzt noch nicht mal eine Bestätigung bekommen, dass ich da mal irgendwas nachgucken konnte. Okay. Und dann bin ich irgendwann im Pauseraum saß. Ich dachte mir, ja, okay, eBay Kleinanzeigen hast du jetzt auch schon 10-mal durch. Gehe ich mal auf mobile. Und mobile ist ja eigentlich für Amis unüblich, sage ich mal so. Mhm. Da habe ich nie nachgeguckt und dann war das Ding da drin und dann war da auch Beschreibung 4 Zeilen. So, stand nichts drin, habe ich ihn angerufen. Ja, gut, will ich jetzt nach München fahren für, keine Ahnung, Auto mit 3 Bildern drin und 4 Zeilen geschrieben in der Beschreibung? Naja, ja, fahre ich runter. Oh, war geil, ne? Super. Ja, ein Glück habe ich damals gleich mit 18 den Trailerführerschein gemacht, weil sonst hätte ich auch ein Problem gehabt. Ne?
Aber du hast ihn selber abgeholt mit Trailer oder was?
Ja, mhm. Runter und dann halt freigenommen, morgens irgendwie um 1 oder so einen Kumpel abgeholt, eingeladen, der hatte noch Spätschicht, runtergefahren, mit Trailern ja auch irgendwie 10, 11 Stunden, dann aufgeladen, wieder zurück und ich musste am nächsten Tag zur Frühschicht, also dann auch wieder um 4 Uhr. Also ich bin einfach nur auf dem Hof, Auto und also Trailer abgestellt, rein, duschen, ab zur Arbeit. Ja, und dann habe ich das Ding zu Hause nach der Arbeit abgeladen.
Und wie lange hast du den jetzt?
Ich habe ihn abgeholt Anfang November irgendwie. Und dann ist also natürlich ein paar auch
Monate jetzt.
Genau, und dann ist ja auch scheiße. Du holst das Auto ab, willst fahren, erstmal Winter. Cheers Auto die ganze Zeit. Denkst du, ja, kacke. Und jetzt?
Dann kannst die ganzen Kinderkrankheiten auch nicht rausfahren, ne?
So, ging nämlich gerade los.
Was ist mit dem Ding? Ja.
Wir können gleich nochmal Schrauber-Session hier einlegen bei dir.
Hast du schon was entdeckt?
Jo.
Also wir haben vorhin erzählt, dass Olli Zinner gerade auf dem Hof ist. Den müssen wir morgen nochmal interviewen, weil der morgen, das können wir gleich nochmal erzählen, was morgen noch stattfindet. Also eigentlich jetzt einen Tag, nachdem wir diesen Podcast hier aufgenommen haben. Wenn sich einer auskennt, ist natürlich Olli, weil er das schon ewig macht.
Auf jeden Fall.
Vor ein paar Jahren war der auch hier und hat erstmal meinen Vergaser eingestellt.
Deshalb machst du hier mal Gartenpartys. Die Leute sollen den ganzen Schrott
reparieren. Ja, ich lade immer die ein, die sich auskennen und die anderen, die mit ihrem Schrott kommen, damit es hier was zu tun gibt. So, was habt ihr denn entdeckt? Was ist denn mit dem Auto? Er läuft ja, ne? Du bist ja auf eigene Achse hergefahren.
Ich war so stolz, dass das Auto so toll aussieht und alles schön ist. Und er sagt da gerade, deine Lenkung ist lose. Und zwar richtig lose.
Die Lenkung?
Ja.
Wo ist die lose?
Also
direkt ist da, wo die Gleitsteine also drin sind oder an der Karosse?
Nee, da, wo die sozusagen zusammengesetzt ist. Die sind mit 3 Schrauben fest irgendwie, also bei mir nicht fest, also lose. Und das ist auch die Lenkung, die er bei sich drin hat. Ist eigentlich eine relativ teure, sage ich mal. Und er meinte mich gerade, ich soll mal lenken. Und er
hast so, du Manual Steering oder Servo oder was?
Ist auf Servo umgebaut. Also das Teil hatte eigentlich mal keine Servo und Trommelbremse, logischerweise. Und jetzt ist auf 4x Scheibenbremse umgebaut worden und Servolenkung. Und ja, deswegen, ich hatte gerade noch ein paar Fragen an ihn, er meinte schon, ja, hier, so und so. Und dann habe ich einmal gelenkt und er meinte, ja, alles klar, würde ich nicht mehr mitfahren, weil das ist wohl sehr locker.
Okay, aber dann hast du ja den Experten hier.
Ja.
Aber sonst geh noch schnell mal wieder raus und check mal. Aber Franzi, nee, sehr geil. Also wir können ja nur anderen Leuten, die jetzt eine andere Generation, die jüngere sind als wir, sagen so, ey, es lohnt sich, ein Auto zu kaufen. Du kannst ja jetzt schon Geschichten erzählen, oder?
Also ich steige lieber in sowas an als... Keine Ahnung, in den Seat Ibiza oder sowas, ne?
Super.
Macht mehr Spaß.
Lenkung ist eh überbewertet.
Die Autos waren doch sowieso nur zum geradeausfahren gebaut.
Richtig. Oh, also, Lenkung kann aus. Ich
ja
weitergehen.
Alles klar. Ja, super, Franzi. Wir sehen uns später, ne? Danke
ciao,
dir. Tschüss. Wir müssen da, glaube ich, auch gleich mal raus und mal gucken, was da los ist. Also, Oliver Zinn sprechen wir heute nicht mehr, aber wir sind vielleicht mit einem neuen Podcast, der schon wieder zum Großteil von Mopa handeln wird, auf dem Mopa Spring Fling. Das ist eine alljährliche Frühlingsveranstaltung in der Festung Grauer Ort. Das ist hier eine alte Befestigungsanlage an der Elbe und zwei Jungs haben einfach da ein Mopa-Meeting einberaumt und da kommen irgendwie über 100 Autos aus ganz Deutschland. Es wird bunt und vielleicht, Norm, was meinst du, setzen wir uns morgen mal ins Auto und quatschen über das Meeting vor Ort oder was?
Ja, ich würde sagen, wir machen erst eine Platzrunde und dann können wir ja, kann ja jeder mal so seine persönliche Top 3 küren und erzählen, auch durch die Brille des Wahnsinns betrachtet, was sind da so die ersten Fahrzeuge, die da so anrollen. Weil man ja echt sagen muss, in den letzten 20 Jahren ist ja die Mopar-Szene auch in Deutschland enorm gewachsen. Mhm. Und es haben ja auch viele Autos den Weg hier zu uns gefunden, wo heute US-Sammler schon mit den Zähnen knirschen und sagen, das hätte ja nie das Land verlassen dürfen. Ja, die Deutschen fahren das auch immer auf der Autobahn frack. Mhm. Da sind wir sehr gespannt, was da morgen so eintrudelt.
Ja. Worüber wir gar nicht gesprochen haben, mit Absicht, glaube ich, ist, dass Chrysler ja irgendwann nach diesen erfolglosen 80er, 90ern gesagt hat, so, wir greifen nochmal an und haben den Challenger und den Charger im anderen Design, aber auch beim Challenger gerade, ziemlich gelungenen Design, wieder eine komplette Muscle-Car-Nummer einfach gestartet, mit dem Hellcat, mit dem Hemi-Motor, also modernen Hemi-Motor. Das ist eigentlich auch mal eine eigene Podcast-Folge wird, ne? So Retro-Cars am Beispiel des Dodge Challenger.
So sehr ich alte Autos liebe und in erster Linie in dieser Muscle-Car-Ära verhaftet bin, muss ich leider Gottes dennoch sagen, der Hellcat V8 ist tatsächlich der geilste Motor, den ich je gefahren habe.
Ich bin ihn noch nicht gefahren.
Verdammt. Das ist unfassbar. Und das Problem ist auch, der versaut dich, weil dir diese schönen klassischen Muscle Cars plötzlich langsam vorkommen. Ja, aber das Ding ist so, da gibt es ja mittlerweile mit Corvette ZR1, mit der neuen noch potentere Motoren, aber da ist auch wieder dieser Mopar Wahnsinn. Trotzdem ist der Hellcat Motor mit seinen 727 PS noch geiler, weil der noch ungestümer ist und du hast das Gefühl, das Auto will ich die ganze Zeit einfach nur umbringen. Geil. War mal mit Paddel in Detroit, als wir da die Run Jazegian ja dann besucht haben. Da hat uns dann Mopa eine Hellcat gegeben für die zwei Wochen. Und wie oft uns da das Heck ausgekeilt ist, auch einfach so, du fährst auf der
Ankündigung.
Ja, du fährst, es war eine Automatik, du fährst, gab es ja auch als Handschalter, das ist eigentlich noch geiler. Du fährst auf der Interstate, wir wollten nach Kentucky zu diesem Kreationistenmuseum, wo dir erklärt wird, dass die Menschen vor 2000 Jahren oder weniger, noch vor ein paar hundert Jahren zum Wilden Westen, 1800 noch was, hätten noch Menschen mit Dinosauriern zusammen in der Mojave-Wüste gelebt. Und dann müssen wir mit einer Hellcat hin, das ist eine geile Idee. Und dann fährst du einfach so bei Nieselregen auf der Interstate auf der rechten Spur und dann will von rechts so ein Truck auf die Interstate auffahren und links neben dir fährt gerade irgendwie ein Wohnmobil gespannt, denkst dir so, ach komm, gib's mal ein bisschen Gas und ziehst davor wieder auf die linke Spur. Und dann denkt sich das Auto so, oh geil, Straßenrennen, da schalte ich doch mal zwei Gänge zurück. Und schon geht die Fuhre wieder quer und es war wirklich ein minimaler Gasbefehl. Und erst geht dir da der Stift und dann denkst du so, geil, ja, das ist Mopa. Ja, wo so Corvette-Ingenieure sagen, das machen wir bulletproof und das wird ein geiles Rundstreckenauto, denken die sich so, nee, wir machen einfach einen bockenden, psychopathischen Hengst daraus. Und das haben sie ja im Prinzip auch schon Anfang der 90er mit der Viper wieder exerziert. Ja,
ja, so. Das war ja aber außenstehend irgendwie vom Design her.
Ja, aber es war halt auch wieder Mopa-Irrsinn.
Das war ja sogar
wir machen V10. Aus dem LA Small Block V8 machen wir einfach einen V10. Dann lassen wir uns den von Lamborghini aus Aluminium gießen und schon haben wir 8 Liter Hubraum, 400 PS, Handschaltung und auch schon für die Zeit völlig unüblich, absolut keine Fahrhilfe.
Gar nichts.
Nee, keine Antitraktionskontrolle, kein ABS. Damit haben sich auch eine Menge Menschen schon wieder frack gefahren.
Also einsteigen, gegenlenken.
Genau, immer hin zum Wahnsinn und das macht diese Autos aus. Und auch Jungs aus dem Chevy-Lager und so weiter kann man nur empfehlen. Probiert es doch einfach mal aus.
Genau, Mopar or no car.
Vielen Das Dank. Würde ich so nicht sagen.
Wir sehen uns wieder auf der Straße, links.
Tschüss.
Tschüss.
Dash GT, ein Unternehmen der Randgruppe Motorraver und American Classics. Lizenziert vom Bundesministerium für Automobile Entfaltung. Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Autodealer oder Car-Therapeuten.